Mein Name ist Petra Wahl, wie bereits gesagt. Mit der Thematik bin ich seit sehr vielen Jahren verbunden. Ich habe unter anderem in Frankfurt studiert, Gesellschaftswissenschaften mit Schwerpunkt internationale Beziehungen, habe meine Examensarbeit zum Rapatzki-Plan geschrieben. Niemand weiß heute mehr, was das ist. Das war ein Plan zur Truppenreduzierung zwischen NATO und Warschauer Pakt in den 50er Jahren, die auch damals schon nicht geklappt hat. Das sozusagen zu meinem Hintergrund mit Dingen, die ich mich befasse, mit denen ich mich befasse. Und ich war dann in den 80er Jahren sehr engagiert in der Anti-Raketen-Bewegung und dann seit der Gründung mit Attac auch bis zum Irakkrieg sozusagen mit an vorderster Front, als es die größte Friedensdemonstration damals gab gegen den Irakkrieg mit über 300.000 Teilnehmern in Berlin. Soweit also meine Verbindung zu diesem Thema. Ansonsten freue ich mich jetzt begrüßen zu können meiner Linken Naysan Raji. Sie ist Psychologin, sie ist im Vorstand der Marx-Engels-Stiftung. Das ist eine, wie der Name sagt, Organisation, die in marxistischer Tradition steht. Sie ist seit vielen Jahren engagiert in der Friedensbewegung. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Und Matthias Jochheim, viele kennen ihn als Frankfurter, ist Psychotherapeut. Ich bin also eingekreist hier von einer Psychologin, einem Psychotherapeuten. Hat keine Bedeutung, hoffe ich. Aber viel wichtiger ist für unsere Diskussion heute, dass Matthias viele Jahre im Vorstand von IPPNW war. Das ist eine Nobelpreiswürdige, die hat den Nobelpreis bekommen, Organisation der internationalen Ärzte und Ärztinnen für den Krieg, für den Frieden und gegen den Krieg. Da war er lange engagiert, ist auch heute noch engagiert bei IPPNW, wenn auch nicht mehr im Vorstand, und ist ebenfalls engagiert in Attac und der Friedensarbeit dort. Also auch Matthias, herzlich willkommen. Der Ablauf jetzt der weiteren Diskussion soll folgendermaßen sein: Ich werde ein paar Fragen aufwerfen an die beiden hier am Tisch, die sozusagen eine gewisse Schneise in die Thematik hineinschlagen. Wir können nicht alles behandeln, ist ja völlig klar, ja. Aber Fragen, von denen ich denke, dass sie vielen auf den Nägeln brennen. Das soll in Gesprächsform geschehen. Es wird also keine langen Vorträge geben und Statements. Und das wird auch offen sein. Die beiden können sich gegenseitig befragen auch oder widersprechen, je nachdem, wie es sich ergibt. Und ich werde vielleicht auch das eine oder andere Mal etwas nachfragen. Und so nach etwa einer Dreiviertelstunde öffnen wir dann die Diskussion und Sie alle können dann mit uns zusammen hier diskutieren. Das ist der Ablauf. Und dann denke ich, in medias res, wir fangen gleich an. Ich werde zur Einleitung ein Zitat bringen, das auf den ersten Blick scheinbar, aber nur scheinbar, nicht allzu eng mit unserem Thema zu tun hat, nämlich ein ganz anderer Krieg. Vielleicht erinnern sich die einen oder die anderen daran, 2008 gab es einen sehr kurzen Krieg im Kaukasus zwischen Georgien und zwischen Russland, hat 8 Tage gedauert. Der ist dann beigelegt worden durch Verhandlungen. Damals hat die EU eine Rolle gespielt, Sarkozy, damals französischer Präsident, und Frankreich hatte gleichzeitig die EU-Präsidentschaft, nach Moskau geflogen, hat mit Putin verhandelt und später auch dann mit dem georgischen Präsidenten und hat sozusagen einen Waffenstillstand ausgehandelt und den Rückzug auch der russischen Truppen, die weit bis nach Tiflis, der georgischen Hauptstadt, vorgedrungen waren, vereinbart. Und seit dieser Zeit ist dieser Konflikt sozusagen eingefroren. Und jetzt ist das Interessante: Die EU hat nach diesem Krieg eine Untersuchungskommission eingesetzt, die die Hintergründe und Ursachen aufarbeiten sollte dieses Konfliktes. Und aus diesem Bericht der unabhängigen Kommission, wie es heißt, der EU, will ich einmal zitieren. In der Nacht vom 7. zum 8. August 2008 begann eine starke Artillerie, ein Artillerieangriff Georgiens, übersetzt aus dem Englischen, wenn es ein bisschen holprig ist, auf die Stadt von Tsinkvali, das ist die Hauptstadt von Südossetien, ein umstrittenes Gebiet zwischen Georgien und Russland. Also Georgien begann diesen Krieg. Und daraufhin haben dann russische Kräfte, südossetische Kräfte und andere bewaffnete Elemente darauf reagiert. Und diese Aktion, so heißt es hier in dem Report, markierte im August, so am 7. zu 8. August 2008, den Beginn eines großen bewaffneten Konflikts in Georgien. Aber, zitiere weiter, es war lediglich der Kulminierungspunkt einer langen Periode anwachsender Spannungen, Provokationen und Zwischenfälle. Tatsächlich hatte der Konflikt tiefe Wurzeln in der Geschichte der Region, in den nationalen Traditionen der Bevölkerung und ihren Hoffnungen und Erwartungen, als auch in sehr alten Wahrnehmungen oder Fehlwahrnehmungen voneinander, die niemals bearbeitet wurden und manchmal von dritter Seite aus ausgenutzt worden sind. Zitat Ende. Das ist jetzt ein Blick auf diesen Krieg durch die unabhängige EU-Kommission. Den könnte man als Saakaschwili-Versteher und als Relativierung der Kriegsschuld, nämlich derjenigen, die den ersten Schuss abgegeben haben, interpretieren. Und jetzt ist meine Frage, sozusagen, ich fange mal an mit dir, Naysan, Ladies First. Wenn man diese Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine anwenden würde, was würde das bedeuten? Würde das nicht eine Trennung, eine Differenzierung zwischen Kriegsschuld und Kriegsursachen bedeuten? Ist das eine Relativierung vielleicht, wenn man mit dieser Methode da dran ging an auch diesen Krieg? Wie siehst du die Frage sozusagen, wer hat Schuld, wer hat Verantwortung und was sind die Ursachen dieses Krieges?
Ja, ich stimme dir da natürlich zu, dass man genau diese Frage unterscheiden muss. Also in Moskau wurde vor anderthalb Jahren, am 24.02.2022, natürlich die Entscheidung getroffen, Truppen zu entsenden und die Ukraine anzugreifen. Insofern liegt da sozusagen die Kriegsschuld eindeutig bei Russland. Dafür ist Russland verantwortlich und das führte dann in der Folge zu einem blutigen Krieg, dessen Ergebnis wir noch nicht absehen können. Leider in dessen anderthalb Jahren aber mittlerweile bis zu 500.000 Menschen nach Schätzung getötet wurden. Trotzdem sozusagen kommen wir damit nicht weiter. Also was ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren medial in Deutschland passiert, ist genau darauf quasi sich zu versteifen und das dann quasi zu verabsolutieren, wer da quasi die Truppen am 24.02. entsendet hat und nicht, dass dieser Krieg eigentlich auch eine Vorgeschichte von zumindest einmal 32 Jahren hat. Ich meine, auch Russland und die Ukraine als Nachbarn schon seit immer haben natürlich Jahrhunderte alte Geschichte, kulturell hängen die zusammen. Viele Menschen in der Ukraine, viele Bürger der Ukraine haben sich auch als Russen gesehen. Das ist mittlerweile durch diese Annexion oder Übertritte an die Russische Föderation jetzt auch ein bisschen wiederum zu relativieren. Aber zumindest wenn man auf die jüngere Vergangenheit seit dem Zusammenbruch des Sozialismus schauen will, können wir zumindest festhalten, dass mit Zusammenbruch des Sozialismus und mit Auflösung der Sowjetunion die militärischen Strukturen des Warschauer Paktes aufgelöst wurden. Die NATO hingegen, die eigentlich ja mal genau in Konkurrenz gegründet wurde zu diesem starken Sozialismus im Osten, ist nicht aufgelöst worden. Im Gegenteil, die NATO ist seitdem gewachsen in mehreren Erweiterungswellen. Erst kamen die Visegrad-Staaten dazu, Polen, Tschechien und Ungarn, dann gab es eine Erweiterungswelle, dass das Baltikum dazu kam, 2020 zuletzt ist Nordmazedonien dazu gekommen. Und 2008, also genau auch in diese Zeit dieses Konfliktes, den du angesprochen hast, fiel ja dann auch der NATO-Gipfel in Bukarest, wo die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die NATO auch in Aussicht gestellt wurde. Und ich meine, natürlich muss man sich dann überlegen, was bedeutet das, wenn die Staaten unmittelbar an der Grenze zu Russland in dem Fall eben in die NATO aufgenommen werden. Das bedeutet zum einen, dass da irgendwie willkürlich NATO-Truppen verlegt werden können an den Grenzen und dass dort Waffensysteme stationiert werden können. Und ich meine, du hast auch die Friedensbewegung angesprochen. dass das sind ja genau solche Fragen, die sozusagen auch im Land einfach bedrohen. Also da haben wir ja auch in Deutschland die Friedensbewegung gehabt in den 80er Jahren, die gegen die Stationierung von solchen Waffensystemen in Deutschland aus gutem Grund gewesen ist.
Ja, Matthias, du hast gehört, NATO-Osterweiterung, ein ganz zentrales Stichwort. Wenn ich mir vorstelle, an der mexikanischen Grenze oder an der kanadischen Grenze würde ein Militärbündnis Chinas oder Russlands sich etablieren wollen. Was würde das bedeuten weltpolitisch? Siehst du das ähnlich wie Naysan oder denkst du wie die FAZ und viele andere und unser Kanzler, dass Putin der alleinige Verantwortliche für das ganze Schlamassel ist?
Ja, also ich vermute ja, dass auch unser Kanzler noch etwas tiefere Einsichten in den Konflikt hat, als er dem allgemeinen Publikum sozusagen bekannt gibt. Ne? Tatsächlich ist ja, gab es ja sogar von dem damaligen US-Botschafter in Moskau und jetzigen CIA-Chef, das heißt einem nach wie vor sehr bedeutenden Funktionär der US-Regierung, gab es eine sehr eindeutige Warnung, dass eine Aufnahme der Ukraine in die NATO die Situation dort in Osteuropa in einer gefährlichen Weise anspannen würde und destabilisieren würde. Das war im Grunde genommen auch, es ist ja inzwischen auch dokumentiert, dass auch schon vor Putin, also unter Gorbatschow noch, eigentlich die russische, früher sowjetische Regierung eigentlich klargemacht hatte, dass eine solche Veränderung des militärischen Gleichgewichts dort in Osteuropa für sie nicht akzeptabel wäre. Das heißt, es war überhaupt keine neue Information für die westlichen Entscheidungsträger und vor allem die USA. Ich fand es zum Beispiel schon ziemlich hanebüchen empörend auch, dass jetzt Frau Merkel gesagt hat, dieses Abkommen, was Minsk II war das ja gewesen, da gab es ja ein Abkommen über Veränderungen der ukrainischen Politik gegenüber den östlichen Provinzen, die ja überwiegend mit russischsprachiger Bevölkerung besiedelt sind. Und dieses Abkommen hat ja Deutschland und Frankreich vermittelt, zusammen mit der damaligen ukrainischen Regierung und der russischen Regierung. Das waren die vier Partner dieses Minsk-Abkommen. Und das sah ja vor, eine bestimmte Autonomie für diese östlichen Provinzen, Donbass-Provinzen und eben auch Entspannungsmaßnahmen und Schluss mit militärischen Angriffen auf diese Region. Und nun hat angesichts dieses offensichtlichen Bruchs des Abkommens, übrigens die USA hatten das Abkommen ja nicht mit unterschrieben, und das Abkommen war sogar von der russischen Regierung dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt worden. Und der UN-Sicherheitsrat hat dieses Abkommen sozusagen als offizielles UN-Dokument ratifiziert, kann man sagen. Ja? Das heißt, es hatte eigentlich einen völkerrechtlichen Status. Ja? Und nun hat zuletzt ja, nachdem nun der Krieg ausgebrochen ist, begonnen wurde, und ich meine, da gibt es ja keinen Zweifel, es war natürlich ein Angriff der russischen Armee auf das Territorium der Ukraine. Das ist natürlich völkerrechtswidrig, da gibt es keinen Zweifel daran aus meiner Sicht. Allerdings muss man eben die Vorgeschichte auch mit einbeziehen, um klarzumachen, dass eben die westlichen Partnerstaaten sozusagen oder jetzt Feindstaaten, dass die da einen erheblichen Einfluss auf die Eskalation hatten. Und Frau Merkel hat nun im Nachhinein gesagt, dass das Abkommen ohnehin nur so provisorisch verstanden wurde von den westlichen Vertragspartnern, weil sie sozusagen der Ukraine Zeit verschaffen wollten, damit die ordentlich aufgerüstet wird. Und genau das ist ja dann auch mit passiert. Das heißt im Grunde genommen ein sehr friedensfeindliches Spiel, was da gespielt wurde. Es bleibt dabei, die russische Regierung hat diesen militärischen Angriff jetzt dann in die Wege geleitet, aber die Vorgeschichte dazu sagt einem ja, dass die westlichen Regierungen eine ganz erhebliche Verantwortung dafür haben, und da müssen wir auch daran erinnern. Das geht ja in der jetzigen öffentlichen Debatte ziemlich verloren. Ein weiterer Punkt, es wird ja mit Regelmäßigkeit schon beinahe so ein bisschen, das ganz fest zu verankern in der öffentlichen Wahrnehmung, wird vom russischen Angriffskrieg gesprochen. Das stimmt. Aber die NATO-Mächte, zum großen Teil auch mit Beteiligung der Bundesrepublik, die haben in den letzten 25 Jahren eine ganze Reihe von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen begonnen. Ich fand es auch spannend, dass Herr Scholz, der offenbar manchmal an etwas Gedächtnisschwäche leidet, dass der zum Beispiel behauptet hat, dies sei der erste Krieg in Europa seit 1945. Ihm war ganz entfallen, dass es den Jugoslawienkrieg gegeben hatte, mit Beteiligung der deutschen Bundeswehr. Ja. So, also insofern, ja, da ist natürlich, als Friedensbewegung finden wir auch, dass Russland andere Wege hätte finden müssen, dieses gravierende Problem, was dort entstand, mit der geplanten Aufnahme der Ukraine in die NATO und damit dann auch mit der scheinbar geplanten und spricht einiges dafür tatsächlich real schon vorgesehenen Stationierung zum Beispiel von Mittelstreckenraketen dort, die also in Minutenkürze dann die russischen Machtzentren hätten erreichen können. Das heißt, ein weiterer Punkt, warum das ein besonders brisanter Punkt war und warum eben die Westmächte, NATO inklusive Bundesrepublik Deutschland, eine erhebliche Verantwortung für diesen Krieg jetzt in der Ukraine tragen.
Ja, du hast also zum Schluss noch erwähnt, die Atomfrage im Grunde. Russland und die USA sind ja, was die atomare Bewaffnung angeht, relativ auf Augenhöhe. In allen anderen Bereichen, Wirtschaft, technologische Entwicklung und so weiter, sind die USA sehr stark überlegen. Ganz zu schweigen von ihrer Präsenz in der Welt mit ihren Militärstützpunkten und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass nach all den anderen mildernden Umständen, so würde ich das nennen, die du für Putin angeführt hast und für Russland angeführt hast, diese Frage des strategischen Gleichgewichts des Schreckens, also der Parität in Atomwaffen, die Fähigkeit, dass jeder von den beiden den anderen selbst nach einem Atomschlag, nach einem Erstschlag immer noch in Schutt und Asche legen zu können, dass das ein wichtiger Aspekt sozusagen auch im Hintergrund dieses Krieges ist. Wie wir ja aus der Kuba-Krise auch wissen, ist das ja umgekehrt genauso ein Grund, im Grunde für einen Weltkrieg gewesen. Würdest du das auch so sehen, dass diese Atomfrage eine große Rolle spielt, aber in der objektiv, aber in der Debatte hier kaum?
Ja, wichtiger Punkt, weil die USA haben ja eine ganze Reihe von Rüstungskontrollabkommen in den letzten Jahrzehnten aufgekündigt. Ja. Es gibt zum Beispiel das ABM-Abkommen, da ging es um die Überwachungsmöglichkeiten und die Abwehrinstallation von Raketen gegen feindliche Angriffsraketen, ABM, ja? Anti-Ballistic Missile. Und das war ein Abkommen zwischen der Sowjetunion damals noch und den USA, solche Abwehrraketen nicht zu installieren oder nur ganz begrenzt zu installieren, weil es klar war, wenn man solche Abwehrsysteme installiert, dann ist das ein weiterer Schritt im Rüstungswettlauf. Weil dann, statt dann abzurüsten, die Angriffswaffen abzurüsten, werden dann vermehrt Angriffsraketen installiert, um halt dieses ABM-System sozusagen zu übertrumpfen. Ja? Und genau dieses ABM-Abkommen ist eben von den USA gekündigt worden. Ja? Und dann hat die russische Regierung entsprechend dann eben auch gekündigt, oder es war die sowjetische Regierung damals noch, und dieses ABM ist eben ein weiterer Schritt in der Eskalation der nuklearen Bedrohung. Und was zum Beispiel die russische Regierung sagt, da wo jetzt diese ABM-Maßnahmen, zum Beispiel in Rumänien oder in Polen werden solche Raketenstützpunkte eingebaut, da kann man das gar nicht mehr, können die das gar nicht mehr unterscheiden mit ihrer Satellitenaufklärung, ob das jetzt Abwehrraketen sind, die da aufgebaut werden, oder ob es Angriffsraketen sind. Weitere Kündigung, die jetzt in dem Zusammenhang besonders wichtig ist, es gibt auch weitere, aber eine, die besonders wichtig ist, ist das hart erkämpfte, kann man sagen, Mittelstreckenabkommen zwischen der Sowjetunion damals und Russland, das war eben auch ein, Sowjetunion und den USA natürlich, das war auch ein Ergebnis von einer großen Mobilisierung der Friedensbewegungen. Wir waren damals, viele von uns waren damals eben auch daran beteiligt.
Pershing 2, SS-20, 80er Jahre.
Großmissiles, ne? Auf der einen Seite, SS-20 auf der sowjetischen Seite. Und genau das haben die USA dann eben auch aufgekündigt, schon bevor der Ukraine-Krieg eskaliert ist, und haben angefangen, in Wiesbaden zum Beispiel eine wiedereröffnete Steuerungseinrichtung aufzubauen und vorzubereiten, an den östlichen NATO-Grenzen solche Mittelstreckenraketen, teilweise mit besonderer Geschwindigkeit, mit bis dahin gar nicht gekannter Geschwindigkeit, zu installieren. Also das heißt, die Bedrohung des russischen Territoriums auch auf dieser Ebene schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs zu verstärken.
Ja, das ist übrigens ein Punkt, den Putin in seiner Rede, in der er den Einmarsch rechtfertigt, am 22. Februar vergangenen Jahres, sehr stark gemacht. Er redete dort lange über die Frage, dass dieses atomare Gleichgewicht des Schreckens gestört werden könnte und dass sozusagen die Fähigkeit eines Enthauptungsschlags stattfindet. Das heißt also, dass die USA in der Lage sein könnten, indem die Ukraine zum unsinkbaren Flugzeugträger quasi 300-400 Kilometer weg von Moskau ist, ein Schlag gegen die russische Führung geführt wird und damit sozusagen dieses Gleichgewicht des Schreckens und vor allem eben die Zweitschlagskapazität Russlands ausgeschaltet werden können. Er hat das formuliert in der Metapher, es ist wörtlich zitiert wie das Messer am Hals. Also auch das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt in der Eskalationsgeschichte dieses Krieges. Aber das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise als andere. Ich will mal einen zitieren, der die Motive und Ursachen auf russischer Seite ganz anders sieht. Der sagt nämlich, Zitat, das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa, darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung, die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus. Zitat Ende. Wir können jetzt ein Triple-Choice-Verfahren machen. Welcher Imperialismus-Theoretiker hat das gesagt? Rosa Luxemburg, Hilferding oder Olaf Scholz? Sagen mit, ja, natürlich hat Olaf Scholz das gesagt bei der UNO-Vollversammlung im vergangenen Jahr. Das heißt, all diese Putin-versteherischen Relativierungsargumente, wie sie schon in diesem Georgien-Papier drinstehen, allerdings für die umgekehrte Seite, die gelten hier nicht, sondern Russland ist ein imperialistisches Land und wird sozusagen aus strukturellen Gründen angetrieben zu Überfällen, zur Expansion, zur Aggression und zum Krieg. Also, siehst du das anders als der Kanzler?
Also eine solche Sichtweise setzt ja wirklich voraus, dass das, was wir quasi eben ein bisschen aufgearbeitet haben, was die NATO-Expansion und die besondere Bedrohung, die damit für Russland einhergeht, also es wurde ja angesprochen, dass bei einer Stationierung von Mittelstreckenraketen in der Ukraine wirklich die Vorwarnzeit bei einem Angriff auf Moskau auf wenige Minuten schrumpft. Also im Prinzip ist das dann wirklich quasi die Zweischlagskapazität ausgehebelt. Und wenn man das alles sozusagen ausblendet, dann kann man davon ausgehen, dass ja Putin quasi das Zarenreich wieder auferstehen lassen will oder ja, dieser will ja nun eher nicht, weil da sozusagen hat er sich auch schon oft genug von distanziert. Auch in dieser berüchtigten Putin-Rede sozusagen letztes Jahr kurz vor dem Einmarsch, also hat er quasi auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker in Frage gestellt und auch die Nationalitätenpolitik von Leni und so weiter, also ich glaube, die will er jetzt nur nicht zurück. Aber das kann man sozusagen nur dann behaupten, wenn man die gesamte Vorgeschichte und auch die Probleme, die sich auch ergeben haben mit der Auflösung der Sowjetunion als Zentralstaat, ich meine auch schon bevor die Sowjetunion existiert hat, hat es diesen Zentralstaat in irgendeiner Form seit Jahrhunderten gegeben und durch diese Auflösung, wo dann quasi einzelne Republiken entstanden sind und im Zentrum weiterhin Russland als größter Staat flächenmäßig, aber eben da haben sich einige Probleme ergeben. Ein Beispiel da ist zum Beispiel die Stationierung der Schwarzmeerflotte auf der Krim. Also ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum nach dem Staatsstreich 2014 die Krim relativ schnell dann sozusagen besetzt wurde von Soldaten ohne Hoheitszeichen. Aber ich meine, so wie das Ganze ausgegangen ist, ist klar, dass es russische Soldaten gewesen sind, weil ja eben sozusagen das ein Problem ist, wenn die Hauptflotte eines Landes in einer Region stationiert ist, die offiziell zum anderen Staat gehört. Ich meine, so war das ja sozusagen gewesen, nachdem Chruschtschow 1954 die Ukraine, die vorher zu Russland gehört hat, jahrhundertelang an die Ukraine abgegeben hat. In einem Zentralstaat ist das nicht von großer Bedeutung, in zwei Einzelrepubliken aber schon. Und in den 90ern wurde ja dann die Flotte aufgeteilt, 80-20 ungefähr im Verhältnis. Es gab dann einen Paktvertrag des Stützpunktes in Sewastopol an, von der Ukraine an Russland. Aber geostrategisch heißt es, dass sozusagen mit der Existenz der zwei unabhängigen Staaten natürlich Russland geostrategisch auf ein gutes und nachbarschaftliches Verhältnis zur Ukraine angewiesen ist. Und das war eben genau in dem Moment vorbei gewesen, als es zu diesem Staatsstreich gekommen ist 2014, der ja auch, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ja auch nicht einfach irgendwie passiert ist sozusagen, die Bevölkerung hat das mal sich überlegt, sondern natürlich hat es in der Bevölkerung ja, das Bestreben gegeben, auch irgendwie einen Lebensstandard und einen Wohlstand zu haben, wie die Bevölkerung in den EU-Staaten. Und das sozusagen wurde dann natürlich einem da als ja, Honig sozusagen da ums Maul geschmiert. Und du willst mich an der Stelle. Also natürlich hat es da eine große Einflussnahme gegeben von Seiten der USA und auch von der EU. Was zu diesem Staatsstreich geführt hat, war ja sozusagen die Ablehnung des Präsidenten Janukowitsch, der da sozusagen nicht das unterschreiben wollte, das EU-Assoziierungsabkommen, das die Ukraine vor die Entscheidung gestellt hat, entweder quasi die EU oder Russland. Und das geht sozusagen in einer Region, wo diese beiden Nachbarn einfach strategisch, kulturell, historisch einfach eine lange Geschichte miteinander haben, geht das nicht. Und das sozusagen wurde abgelehnt. Und danach gab es natürlich dann verständliche Bestürzung auch in der Bevölkerung, dass das nun nicht klappt, sozusagen der Freihandel mit der Europäischen Union. Aber was dann natürlich auch passiert ist, ist die Finanzierung auch von Neonazis, aber eben auch von also solchen organisierten Protesten von den USA und von der EU, die dann dazu führten, dass das komplette politische System sozusagen umgekrempelt wurde und dass dann sozusagen wirklich die Beziehungen zu Russland und auch zu den russischsprachigen Gebieten im Osten der Ukraine beseitigt hat. Und das alles sind natürlich dann Gründe, dass das nicht nur ein begrenzter Konflikt ist, auch meines Erachtens nicht unbedingt ein Stellvertreterkrieg jetzt zwischen USA und Russland, sondern es ist eigentlich eine Konfrontation von globaler Dimension, die wir da haben. Also weil es eben genau um die Frage geht, wer sozusagen auf der Welt hegemonial ist. Also kann sich quasi die Ukraine aussuchen, mit wem sie Handel betreibt, oder muss sie quasi den Fängen des russischen Imperialismus, wie das quasi dann Scholz ausdrückt, entzogen werden. Und das sind meines Erachtens die Motive sozusagen, warum der Kreml das nicht hat weiter vorgehen lassen können, was natürlich trotzdem nicht rechtfertigt, dass dieser Schritt erwogen wurde, aber natürlich müssen wir all solche Gründe eben auch berücksichtigen.
Nochmal zum Stichwort Imperialismus. Mein Eindruck ist, dass es zwei verschiedene Begriffe von Imperialismus gibt. Da gibt es den Linken in der Tradition von Luxemburg, Lenin und anderen. Und der Kerngedanke dieser Theorie ist, dass aus der Dynamik der Akkumulation des Kapitalismus heraus ein Zwang, ein Drang zur Expansion und gegebenenfalls eben auch zur kriegerischen, aggressiven Expansion folgt. Wenn ich mir jetzt den russischen Kapitalismus anschaue, sieht er doch eigentlich eher schlapp aus. Und ich hab nicht den Eindruck, dass da sozusagen ein dringender Zwang da ist, russischen Konzernen überall in der Welt Fuß fassen zu lassen und so weiter, sondern das ist ja eher ein doch schlapper, lahmer Kapitalismus, jedenfalls nicht zu vergleichen in keiner Weise mit dem der USA und einigen anderen Ländern. Das ist der eine Begriff von Kapitalismus. Insofern frage ich mich, ist es sinnvoll, aus linker Sicht diesen Imperialismusbegriff auf Russland anwenden zu können?
Also ich meine, die Hauptwirtschaftskraft Russlands ergibt sich ja sozusagen an den Rohstoffvorkommen, die dieses Land hat. Und damit macht es eben auch Geschäfte, deswegen ist es ja schon auch ein gewisses Problem, dass zum Beispiel die Bundesrepublik aufgehört hat, eben Energiebeziehungen mit Russland aufrechterhalten zu wollen, oder zumindest offiziell im Hintergrund ist es ja auch klar, dass sozusagen weiter die russische Energie ankommt. Aber ein solcher Imperialismusbegriff, wie ihn Scholz ja eigentlich benutzt, ist ja im Prinzip nichts anderes als, da ist jemand, der irgendwie eine aggressive Außenpolitik betreibt. Und das ist meines Erachtens auch kein sinnvoller Imperialismusbegriff, weil beim Imperialismus sozusagen, wie ich ihn auch verstehe, geht es eben darum, dass tatsächlich die wirtschaftlichen Bedingungen oder die Produktion sozusagen in einem kapitalistischen Staat dazu führt, dass man eben Kapitalexport betreibt, dass man einen Warenhandel im Ausland betreibt, dass man nach Absätzen sucht. Und das alles sozusagen, das kann man zum Beispiel bei den USA ganz wunderbar sehen, überall, wo sie sozusagen Länder kaputt gebombt haben, gibt es natürlich dann viele Möglichkeiten da, dann zum Beispiel in Syrien Ölfelder zu besetzen und da dann sozusagen seine Profite mit diesen Ländern zu machen. Und im Fall der Ukraine habe ich eben wirklich eher den Eindruck, also deswegen auch das Beispiel der russischen Schwarzmeerflotte, dass es da eher um einen geostrategischen Faktor geht und nicht unbedingt darum, jetzt die Ukraine quasi also da als Absatzmarkt zu benutzen.
Ja, dieser Imperialismusbegriff, den der Scholz anwendet, den gibt es in den Sozialwissenschaften, also Herfried Münkler zum Beispiel, bekannter Berater und einer derjenigen, der ganz scharf gegen die Friedensbewegung geschossen hat, wer, das hat er im vergangenen Sommer gesagt, für Verhandlungen und einen Waffenstillstand eintritt, ist ein, ich zitiere wörtlich, moralischer Lump. Ja, sagt mir das auch dazu und so manche andere. Der verwendet auch einen Imperialismusbegriff, allerdings ist der anwendbar vom Imperium Romanum, vom Alexander den Großen über Genghis Khan bis hin zu den USA. Das heißt, der ist abstrakt, hat mit Kapitalismus und dessen Dynamik nichts zu tun, sondern er meint einfach nur, wenn jemand expansive Politik betreibt. Wie gut der dann brauchbar ist und anwendbar auf Russland, glaube ich, haben wir jetzt in beiden Beiträgen gehört. Ich will noch mal einen anderen Punkt aufgreifen. Matthias Leisern hat das Stichwort Stellvertreterkrieg in die Debatte geworfen. Bei uns ist das ein Wort, das so im Mainstream eigentlich mit großer Skepsis, Ablehnung gesehen wird. Stellvertreterkrieg unterstellt ja, dass es zwei andere gibt, also jetzt nicht nur den Zelensky und den Putin, sondern dass es um mehr geht, um ein größeres Spiel. In den USA wird diese Stellvertreterdiskussion ziemlich offen geführt. Also ich weiß nicht, ob jemand den Namen Hal Brands kennt. Der Hal Brands ist ein Wissenschaftler und gleichzeitig Berater des Auswärtigen Amtes, der hat schon im Juni vergangenen Jahres in der Washington Post klipp und klar gesagt, ja, das, was der Lavrov, bezieht sich auf den, ich zitiere das mal aus der Washington Post vom 10. Mai 2022, also das war sehr früh nach Beginn des russischen Einmarschs, und da schreibt er, der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Konflikt zwischen Moskau und Kiew, wie der russische Außenminister Sergei Lavrov kürzlich erklärt hat. Es ist ein Stellvertreterkrieg, in der die mächtigsten Militärallianz der Welt, nämlich die NATO, die Ukraine benutzt, um dagegen gegen den russischen Staat vorzugehen. Lavrov ist einer der verlässlichsten Lautsprecher von Putin bei dessen grundloser Propaganda, aber in diesem Fall hat er recht. Russland ist das Ziel von einem der stärksten und wirksamsten Stellvertreterkriegs, Proxy War im Original in der modernen Geschichte. Und je weniger die US-Regierung und Offiziellen darüber sprechen, umso besser ist das. Also er hält sich zwar nicht dran, er spricht darüber, aber die anderen sollen das möglichst oder. Das ist eine interessante Sichtweise, finde ich, sozusagen aus der Höhle des Löwen, Matthias. Wie würdest du das sehen? Wie würdest du diesen Stellvertreterkrieg definieren? Ist das richtig und oder sollte man eher unserem Kanzler da folgen oder unserer Außenministerin, die das völlig ablehnt?
Ja, also
Mikro.
Dann muss man nochmal zurückgehen sozusagen an die Anfangsphase dieses russischen Angriffs, und das war es natürlich, dann wollen wir auch gar nicht hier verleugnen, da gab es ja ziemlich intensive Verhandlungen zwischen der russischen Regierung und der ukrainischen Regierung, vermittelt durch den türkischen Präsidenten. Also es gab diese Istanbul-Runde sozusagen, wo eben Vertreter Russlands und Vertreter der ukrainischen Regierung zusammengekommen sind, um zu überlegen, wie man jetzt diesen Angriff, wie man den beenden kann. Und dabei wurde tatsächlich ein Papier entworfen. Die ukrainische Regierung hat das dann auch eingebracht sozusagen als ihren Vorschlag. Und da ging es darum, dass sowohl für diese Donbass-Gebiete, die da militärisch schon ziemlich weitgehend besetzt waren von den russischen Truppen, als auch für die Krim, die ja annektiert worden war von Russland, dass da annektiert war nach einer Abstimmung, die dort stattgefunden hat, aber natürlich, diese Annexion wurde natürlich nicht anerkannt von international und erst recht nicht von den Westmächten. Jedenfalls, das war die Ausgangssituation, und dann hat die ukrainische Regierung tatsächlich ein Papier vorgelegt in diesen Verhandlungen, wo sie sich darauf eingelassen hat, dass man Zwischenlösungen findet, dass man zum Beispiel die Krim für einige Jahre tatsächlich erstmal in diesem Status belässt, aber dann eben auch nochmal eine neue Abstimmung stattfinden soll, ob die Krim nun zum russischen Territorium oder weiter zum ukrainischen Territorium gehören soll. Ähnliche Vorschläge hat die ukrainische Regierung auch in Bezug auf diese Donbass-Region gemacht. Ich glaube, die meisten hier wissen es, dass diese Donbass-Region ja weitgehend von russischsprachigen Menschen bewohnt ist, dass dort eben auch ein Übergangsregime stattfindet und dann aber nach einer gewissen Latenzzeit sozusagen eine Abstimmung stattfinden soll unter UN-Aufsicht. Das hat mich so ein bisschen erinnert, viele werden es ja wissen, dass zum Beispiel das Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang nicht zum Bundesgebiet gehörte.
10 Jahre.
Und dann hat aber tatsächlich da eine Abstimmung stattgefunden. Man kann sagen, wir hätten möglicherweise so gestimmt, dass Saarland sozusagen ein europäisches Territorium werden sollte und nicht zum deutschen Staatsgebiet gehören sollte. Aber die Saarländer haben tatsächlich mit großer Mehrheit dann dafür abgestimmt, wieder zum deutschen Bundesgebiet sozusagen dazuzugehören oder neu zum deutschen Bundesgebiet dazuzugehören. Und damit war diese Frage dann eben tatsächlich demokratisch gelöst. Und das wäre vielleicht dann auch die Intention gewesen von diesem Vorschlag, den die ukrainische Regierung gemacht hat. Dann gab es aber eine ziemlich massive Intervention westlicher Mächte, also der NATO-Mächte. Der britische Premier war dann zu der Zeit...
Damals schon Ex.
War schon Ex-Premier, ja. Der war zu Besuch in Kiew und hat also ziemlich vehement dagegen optiert, dass die Ukraine sich auf diesen Verhandlungsvorschlag einlässt und hat gesagt, wir werden euch mit 500 Millionen Dollar werden wir euch unterstützen, um euch in die Lage zu versetzen, euch aktiv militärisch zu verteidigen. Und dieses Angebot, was ja ein Angebot war der britischen zusammen mit der US-Regierung, wurde dann eben von der ukrainischen Regierung so verstanden, dass sie Aussicht haben, sich militärisch durchzusetzen gegenüber dem russischen Angriff. Hat dazu geführt, dass diese Phase der Istanbul-Verhandlungen praktisch abgebrochen wurde. Es ging nicht mehr weiter darum, diesen Krieg tatsächlich zu beenden, sondern es ging dann darum, die russischen Truppen halt militärisch einzugrenzen oder beziehungsweise zurückzuschlagen. Das war dann das Ziel, was inzwischen halt zu fürchterlichen, also diese Option sozusagen inzwischen zu schrecklichen Opfern, gerade auch unter der ukrainischen Zivilbevölkerung.
Ging es da um 500 Millionen oder 500 Milliarden?
Soweit ich weiß, ging es um 500 Milliarden, etwa zu viel. Es ging erstmal in der ersten Rate. Aber inzwischen ist es ja so, dass tatsächlich inzwischen Milliarden geflossen sind. Ja, das heißt, es ging ja immer stufenweise, hauptsächlich von den USA, aber inzwischen auch in beträchtlichem Umfang von der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, die USA haben über 100 Milliarden bisher investiert. Das ist jetzt gerade akut in den Haushaltsverhandlungen in Washington, ist das ein großes Thema. Und die nächste Rate ist für das kommende Jahr bereits sehr deutlich geschrumpft. Ob sie durchkommt oder nicht, weiß ich noch nicht, das wird man sehen. Es ist bereits das Stichwort gefallen hier mit den massiven Unterstützungen, die es gibt aus NATO-Ländern, darunter auch aus Deutschland, unter dem Titel Zeitenwende. Ich muss gestehen, obwohl ich einiges gewohnt bin von Regierungen seit Adenauer-Zeiten in diesem Lande, ich war ziemlich perplex zu sehen, mit welch einem Tempo, mit welcher Rabiatheit und mit welcher Radikalität auch die SPD zum Beispiel diese sogenannte Zeitenwende vollzogen hat. Und habe lange überlegt, wie lässt sich das erklären? Woher kommt das, dass die plötzlich einen solchen Gesinnungswandel machen? Und dass dann auch im innenpolitischen Klima bei uns eine Situation entsteht, dass die Presse sich verhält wie die, ja, um die Heimatfront sozusagen moralisch hochzuhalten. Ja? Und alles, was davon abweicht, sehr stark unter Druck kommt, marginalisiert wird und so weiter und so fort. Also diese Dampfwalze sozusagen, diese mediale, die versucht, die Grundlinie, nämlich A, russischer Imperialismus und B, der muss besiegt werden, sozusagen durchzusetzen. Funktioniert bisher nicht, wenn wir uns die Umfrageergebnisse angehen, so recht. Ja. Gerade jüngste Beispiel, Taurus, Marschflugkörper, gibt es eine deutliche Mehrheit, die dagegen sind in der Bevölkerung. Also da findet auch eine massive Massage statt in unserer Bevölkerung, die aber bisher noch nicht dazu geführt hat, dass eine große Kriegsbegeisterung ist, sondern im Gegenteil, das Ganze ist am Bröckeln. Aber dennoch wird jetzt in Heisern diese Zeitenwende durchgezogen mit innenpolitischen Konsequenzen. Das ist ein Haufen Geld, das hat Konsequenzen, auch mental für unser Land. Aufrüstung, 2%-Ziel, all das sind Stichworte. Und wer soll das bezahlen?
Ja, wahrscheinlich du und ich am Schluss. Ich würde gerne noch einen Schritt nochmal zurückgehen. Also sozusagen, ich habe vorhin das schon mal angesprochen, dass meines Erachtens dieser Konflikt eine globale Dimension hat. Und ich glaube, erst dann sozusagen wird richtig ein Schuh draus, mit welcher Vehemenz jetzt auch zum Beispiel aus Deutschland diese Zeitenwende vorangetrieben wird. Also global sozusagen gilt ja auch, da ist ja sozusagen die Ukraine auch nur ein Ausdruck dessen, das könnte man zum Beispiel mit dem Beispiel Afghanistan genauso machen, dass es da irgendwie um Einflusssphären geht und da liegen halt bestimmte Länder irgendwie geostrategisch ganz gut. Da hat schon sozusagen der Berater von Jimmy Carter, Brzezinski, auch schon sozusagen so über Ukraine geschrieben, dass ohne die Ukraine die Russische Föderation einfach nur irgendwie eine Zentral- oder eine Regionalmacht in Zentralasien ist und mit der Ukraine wird da quasi wirklich erst eine euroasiatische Achse draus. Und ich glaube, dass die gegenwärtige Politik der USA einfach zur Verhinderung dieser euroasiatischen Achse tatsächlich dient und dass auch eine Verhinderung des wirtschaftlichen Erstarkens und auch des militärischen Erstarkens oder Zusammenarbeit zwischen China und Russland eigentlich dahinter steht. Und diese Zeitenwende, also die hat ja Scholz sozusagen ausgerufen in der Sondersitzung des Bundestages ganz unmittelbar nach Beginn des Einmarsches letztes Jahr. Und das war ja, du sagst es schon, eigentlich eine wirklich sehr gelungene Inszenierung. Also mich hat das auch ganz schockiert und ab da ging es ja eigentlich wirklich los, dass das russische Agieren völlig beispiellos ist, dass der Krieg angeblich nach Europa zurückgekehrt ist, was alles historisch einfach falsch ist. Und tatsächlich ist es aber auch schon seit 2014, so mindestens, seit dem NATO-Gipfel in Wales. Das war dann nach der Annexion der Krim durch Russland und wurde auch dann damit begründet. In Wales haben nämlich die NATO-Staaten sich auf das 2%-Ziel eingeschworen. Also da sozusagen gab es die große Rüge der USA an alle anderen NATO-Staaten, dass die USA da die ganze große Bedrohung Russland sozusagen alleine einfach bekämpfen müssen und die anderen Staaten nicht genug mit aufrüsten. Und der deutsche Rüstungshaushalt ist tatsächlich seit 2014, also natürlich ist es jetzt ein neuer Superlativ mit über 70 Milliarden Euro fürs Militär, dann irgendwie die 100 Milliarden Sondervermögen, die ja auch nur Schulden sind und natürlich irgendwie zurückgezahlt werden müssen, dann ab den 30er Jahren. Aber es gab schon vorher, seit 2014, jedes Jahr einen neuen Rekord im Rüstungshaushalt. Und Vielleicht auch nochmal zum Vergleich. Also letztes Jahr waren es noch 50 Milliarden, nächstes Jahr sollen es dann 71 Milliarden werden und Russlands Militärhaushalt betrug 2022 86 Milliarden Dollar. Und dass wir sozusagen das zurückzahlen müssen, das steht schon fest. Und im Haushaltsentwurf für 2024 sind auch jetzt schon Kürzungen in jedem einzelnen Ministerium vorgesehen, außer eben im Verteidigungsministerium. Und für 2024 wird das bedeuten, dass das Militär mehr erhalten soll als die Ministerien Bildung, Gesundheit, Entwicklung, Wirtschaft und Klima, Wohnen, Auswärtiges und Umwelt zusammen. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Aufrüstung. Und gerade kürzlich hat auch der Kollege von der Claudia Heidt aus dem IMI, Jürgen Wagner, das auch als eine Nebelkerze bezeichnet, diese 2%. Das finde ich auch ganz richtig, weil wir dann nämlich von einem Gesamt also von 20% des Gesamthaushaltes reden, also wenn es um 2% des BIP geht. Und die werden dann 2024 erstmals erreicht. Und ich denke, das muss auf jeden Fall auch Ansatz für Widerstand auch von uns dann sein, gesellschaftlich.
Wir machen noch eine Runde hier auf dem Podium und öffnen dann. Ich wollte aber noch einen kurzen Gedanken anfügen zu dem, was du eben gesagt hast. Du hast eingangs von deinem letzten Beitrag davon gesprochen, es ist ein Ziel der USA, zu verhindern, dass es in Eurasien, also zwischen Westeuropa, Europa und Asien, so etwas wie eine Zusammenarbeit oder gar eine Allianz gibt. Ich war vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion, da habe ich das Argument auch gebracht, und da war ein Professor, der meinte, das sei reine Putin-Propaganda. Zum Glück hatte ich meine Zitatensammlung dabei und ich will das jetzt mal belegen, dass das keine Putin-Propaganda ist. Der US-Kongress hat einen wissenschaftlichen Dienst, so wie der Bundestag auch schon seit 100 Jahren, und da bekommen jeweils nach Kongresswahlen die neuen Abgeordneten ein Paper, in dem drinsteht, was die Grundlagen der US-Außenpolitik sind. Ja. Und in diesem Papier, in der jüngsten Fassung, die nach den letzten Wahlen verteilt worden ist an die Abgeordneten, heißt es dann, dass es vier Grundprinzipien in der US-Außenpolitik gibt, die zwar in Einzelheiten spezifische Züge aufweisen, aber sich grundsätzlich durch die Außenpolitik der USA seit 100 Jahren ziehen. So wörtlich in diesem Programm, dann werden sie aufgezählt, die vier Elemente. Das erste Element ist Global Leadership, also globale Dominanz. Dann Defense and Promotion of the Liberal International Order, also vulgo Verteidigung des Kapitalismus weltweit. Und dann drittens Defense and Promotion of Freedom, Democracy and Human Rights, die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und menschlichen und Menschenrechten. Und viertens The Prevention of the Emergence of Regional Hegemons in Eurasia. Also die Verhinderung eines Hegemons in Eurasien. Das ist, so wie die globale Leadership, die globale Führung, eines der vier Grundprinzipien der US-Politik. Es gibt da eine Theorie dahinter, die vom Kernband müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und dann wird es interessanter noch, ja? Dann werden Beispiele gebracht, damit die Abgeordneten auch richtig schnallen. Und da werden als Beispiele dafür genannt, die Verhinderung der Entstehung eines Hegemons in Eurasien, die US-Participation in World War I, die US-Beteiligung am Ersten Weltkrieg, am Zweiten Weltkrieg, am Koreakrieg und am Vietnamkrieg. Dann weiterer Punkt, US-Allianzen und Sicherheitspartnerschaften einschließlich der NATO-Allianz, die im Großen und Ganzen dazu etabliert worden war, um die Sowjetunion einzudämmen und heute Russland, und die dazu dient, die Entstehung eines Hegemons in Europa zu verhindern. Also von wegen Putin-Propaganda, ja, also das sind die harten Facts, die sozusagen zu den Grundprinzipien der US-Außenpolitik. Wir machen jetzt eine letzte kurze Runde. Ja?
Wie heißt das Papier nochmal genau?
The US Role in the World, Background and Issues for Congress, updated January 19. 2021 und ist im Internet abrufbar unter Congressional Research Service. Ich habe hier sogar die Internetadresse, ich kann sie nachher gucken, wenn Sie das haben wollen. Es ist 10, 15 Seiten lang. Ich kann das empfehlen, das ist ein richtiger Crashkurs in internationaler Beziehung, Hegemonialpolitik und US-Versteherei. Ich denke sowieso, wir müssen viel mehr US-Versteher haben, die das alles begreifen, weil das wird alles so entweder abgetan, überkommener Anti-Imperialismus oder gar Anti-Amerikanismus. Und dann ist man auch gleich beim Antisemitismus. Das heißt, es wird der Blick, der klare Blick auf die Fakten der US-Außenpolitik ist ziemlich unbeliebt hierzulande. Meine letzte Frage jetzt mit relativ kurzen Antworten. Ich will jetzt keine, also das ist die Frage, was sind die Hauptblockaden für einen Waffenstillstand und Verhandlung? Also jetzt nicht ein Programm, wie wir uns die Welt gut vorstellen, sondern wo seht ihr die Haupthinderungsgründe, warum es bisher keinen Waffenstillstand, keine Verhandlungen gibt? Matthias, fang du mal an.
Ja. Eine sehr komplexe Frage, weil da kommen wir ja zu den Kriegsgründen dann auch. Ne? Das heißt, was sind die Motive eigentlich? Ne? Also die Motive, dass es darum geht, das Völkerrecht wieder in Kraft zu setzen in der Ukraine, das als wesentliches Handlungsgrund des westlichen Bündnisses, das kann ich eigentlich nicht so ganz akzeptieren, weil Frau Baerbock spricht ja auch von den Normen sozusagen, also dem regelbasierten Zusammenleben. Aber diese ganzen militärischen Aktionen, an denen auch die Bundeswehr beteiligt war, seit dem Jugoslawienkrieg, die haben ja alle das Völkerrecht, das heißt ja eine wesentliche Norm des internationalen Zusammenlebens, nicht respektiert. Das heißt, das kann eigentlich nicht wirklich das Motiv sein. Regelbasiert heißt möglicherweise, die Regeln, die das westliche Bündnis und die USA setzen, dass die halt sozusagen durchgesetzt werden sollen, aber nicht die Regeln des internationalen Völkerrechts. Und das wäre meiner Ansicht nach das, was tatsächlich den Frieden dauerhaft sichern könnten, wenn die, die halt nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden sind von der UNO, wenn die tatsächlich eingehalten würden, dann wären wir einen wesentlichen Schritt weiter bei dem, was wir eigentlich uns zum Ziel setzen müssen, den Krieg insgesamt abzuschaffen. Weil Krieg ist doch eine Verhaltensweise von Staaten, die aus meiner Sicht völlig obsolet ist. Weil die Probleme, die wir jetzt haben, die international bestehen, die können nur gemeinsam gelöst werden und nicht dadurch, dass sich ein Machtblock gegenüber dem anderen mit Gewalt durchsetzt. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Das heißt, Russland ist natürlich ein Teil dieses internationalen Systems, was auf Gewalt zum erheblichen Teil aufgebaut ist und eben nicht auf den völkerrechtlichen Regeln, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit sehr guten Gründen geschaffen worden sind. Das heißt, da spielen die Motive sind offenbar andere für diese gewaltigen Militarisierung, Aufbau. Zum Beispiel der US-Rüstungsetat, der ist ungefähr, wenn man das in Dollar ausrechnet, und das hat SIPRI, das Stockholm-Institut, hat das ja, macht das regelmäßig, ist ungefähr 10-mal so hoch wie der russische Rüstungsetat. Der russische Rüstungsetat ist erheblich gesteigert worden in den letzten Jahren, von etwa 50 Milliarden auf jetzt knapp 90 Milliarden, hast du ja vorhin auch erwähnt, knapp 90 Milliarden Dollar. Aber der US-Rüstungsetat ist inzwischen bei 870 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist der von diesem Jahr. Ja? Der wird jedes Jahr gesteigert und hat auch zu einer gigantischen Verschuldung des US-Staats geführt. Die Schulden, weil es dauernd ein Defizit-Spending, was sich nur die USA leisten können, weil sie halt entsprechende Kredite von den internationalen Institutionen und auch von Staaten, sogar von China, die entsprechenden Kredite bekommen und damit eine gewaltige Schuldenlast aufgebaut haben, die inzwischen so hoch ist, wie das gesamte Bruttosozialprodukt, also die Schuldenlast, die sich angehäuft hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist so hoch wie das Bruttosozialprodukt eines ganzen Jahres der USA. Also gigantisch. Ja, die USA sind die einzige Macht, die das tatsächlich sich leisten können, weil sie immer noch, Staaten oder Gesellschaften finden, die tatsächlich diese Kredite auch leisten. Ja.
Frankreich, Italien hat aber auch ein Bruttosozialprodukt.
Ja, aber gut, okay. Also,
Amerika.
Muss man dann nochmal vergleichen. Jedenfalls, okay. Ich finde diese ökonomischen Faktoren, was nützt es denn trotzdem? Was ist vielleicht der Gewinn? Und der Gewinn ist zum Beispiel, jetzt gibt es ja einen Streit in den USA um den neuesten Haushalt, und da wird argumentiert von der demokratischen Seite, aus der demokratischen Partei meine ich, wird argumentiert, dass es aber auch, dass diese Militärintervention auch erhebliche Vorteile bringen, zum Beispiel für den Waffenexport. Ja, die USA sind ja auch die größten Waffenexporteure weltweit, aber auch für bestimmte Handelsbedingungen, Dollarvorherrschaft international. All das sind Effekte, die dann eben für die US-Regierung positiv ins Feld geführt werden.
Ja, Naysan, wo siehst du die Hauptblockaden, dass es keinen Waffenstillstand und Verhandlungen gibt?
Also ich stimme natürlich dem Matthias zu, dass es vor allem eben auch sozusagen eine generelle Blockade einer Welt in Frieden ist, die daher kommt, dass offensichtlich der Kapitalismus so weit fortgeschritten ist und auch selbst sozusagen sich nicht mehr mit Deficit Spending langsam die Krise des Kapitalismus auch lösen lässt. Oder zum Beispiel von Ökonomen wird auch, warum das jetzt lange gut funktioniert hat, noch den Kapitalismus sozusagen so weiter aufrechtzuerhalten, dass die Neoliberalisierung der Welt ja auch fortgeschritten wurde. Also die ganzen Maßnahmen des IWF, die zielten ja immer genau darauf ab, sozusagen erst ein Land dann sozusagen Geld da zur Verfügung zu stellen, wenn auch entsprechende Reformen im Land ermöglicht werden. Und das war bei der Ukraine ja genau auch der Fall. Also in diesem EU-Assoziierungsabkommen sollte ja nicht nur ein Freihandelsabkommen geschlossen werden, sondern die Ukraine sollte völlig frei sein für alles Geld und für alle Waren aus der EU, und gleichzeitig sollten die Agrarprodukte natürlich nicht in Massen exportiert werden aus der Ukraine, was eigentlich in deren Interesse gewesen wäre. Also sozusagen dieses ganze System lässt sich sozusagen nur noch aufrechterhalten, das sehen wir in den letzten 20, 30 Jahren, mit massiver Repression der Länder auf wirtschaftlicher Art und Weise, wie auch mit den Sanktionen jetzt oder eben mit Krieg. Und das ist natürlich, was grundsätzlich uns davon abhält, im Frieden zu leben. Aber jetzt konkret im Fall der Ukraine, es ist natürlich, gibt es auch konkrete Gründe sozusagen, die auch in der ukrainischen Regierung liegen, die dafür sorgen, dass dieser Krieg weitergeht. Also die ukrainische Regierung hat bisher noch fast alle Forderungen im Bereich von Waffensystemen, die sie gerne hätten, erfüllt bekommen, unter anderem von uns. Und unsererseits verfügt eigentlich die Bundesrepublik über ein Druckmittel, von dem sie sofort Gebrauch machen könnte, um die Ukraine auch an den Verhandlungstisch zu zwingen. Also die Ukraine hat ja sozusagen auch mal öffentlich gemacht, dass sie will, dass alle russischsprachigen Gebiete einschließlich der Krim von Russland wieder freigegeben werden. Und das halte ich eigentlich auch für unrealistische Kriegsziele. Also die Krim ist eben schon seit Jahrhunderten mit Russland verbunden. Dort steht die russische Schwarzmeerflotte, und das ist völlig unrealistisch, auch jetzt, nachdem die Krim schon seit ein paar Jahren zu Russland gehört, leben da auch kaum mehr Leute, die eigentlich das überhaupt nicht mehr wollen. Insofern ist das ein unrealistisches Verhandlungsziel, und das müsste dann auch gegeben werden. Und da müssten eben auch dann die Partner der Ukraine, zum Beispiel die Bundesrepublik, Druck ausüben. Und die Bundesrepublik könnte das machen, indem sie heute aufhört, Waffen zu exportieren. Denn das wäre nämlich das zentrale Druckmittel, das wir haben, um die Ukraine dazu zu bewegen, von solchen Maximalforderungen eben abzurücken und dann sich tatsächlich an den Verhandlungstisch zu begeben. Und Putin hat mehrfach erklärt, dass die Bereitschaft für Verhandlungen existiert. Das wird ja auch öffentlich mal geleugnet aus der Politik und aus den Medien. Und als Voraussetzungen nennt Putin eigentlich das, was er auch schon als Grund genannt hat, um in die Ukraine einzumarschieren, nämlich dass die legitimen Interessen aller Parteien in diesem Krieg gewahrt werden. Und für Russland heißt es eben ganz konkret, dass die Ukraine darauf verzichtet, NATO-Mitglied zu werden, und dass keine NATO-Truppen und keine NATO-Raketensysteme auf ukrainischem Gebiet stationiert werden. Und dass das sozusagen die NATO nicht zugestehen will, das ist eigentlich der zentrale Grund, warum keine Friedensverhandlungen bisher zustande gekommen sind.
Ja, danke. Bevor wir jetzt die Debatte ganz öffnen, einen Satz noch als Zitat, der das unterstreicht, und zwar aus dem aus der National Security Strategy, der nationalen Sicherheitsstrategie, die im Oktober vergangenen Jahres die Biden-Administration verabschiedet hat. Und dort heißt es, in der ganzen Welt ist der Bedarf für amerikanische Führung so groß, wie sie es noch nie war. Wir befinden uns in der Mitte, mitten in einer strategischen Wettbewerb, bei dem es darum geht, die Zukunft der internationalen Ordnung zu gestalten. Und das Ganze wird dann ergänzt mit großem Optimismus. Obwohl die internationale Situation zurzeit sehr umstritten ist, bleiben die USA die führende Macht in der Welt. Unsere Wirtschaft, unsere Bevölkerung, unsere Innovationskraft, unsere militärische Macht wachsen weiter und übertreffen die anderer großer Länder. Unsere inherent, die uns innewohnende nationale Stärke, die Ingenuity, die Erfindungsreichtum, den wir Amerikaner haben, unsere Kreativität, unsere Widerstandskraft und die Entschlossenheit des amerikanischen Volkes. Unsere Werte, unsere Diversität, unsere demokratischen Institutionen, unsere technologische Führung und unsere ökonomische Dynamik und unser diplomatisches Korps, unsere Profis in der Entwicklungspolitik, unsere Geheimdienste und unser Militär, alles remains unparalleled. Es gibt niemanden, dem gleich kommt. Also mit diesem Selbstbewusstsein eröffne ich jetzt die Diskussion. Wir können Fragen direkt stellen, Kommentare geben und so weiter. Aber ich bitte darum, sich möglichst kurz zu fassen. Ich versuche dann, die Einzelnen aufzunehmen. Da ich die Namen nicht kenne, werde ich dann eben sagen, hier der junge, schlanke Mann in der rechten Reihe oder so. Da hinten die Dame mit der Sonnenbrille war die erste.